Leverkusen steht im Finale des DFB-Pokals. Die Meisterschaft ist so gut wie sicher. Und trotzdem guckte Fußball-Deutschland gestern nach Berlin. In den Pressekonferenzraum von Hertha BSC. Pal Dardai macht den Abgang. Zum Glück noch da ist allerdings Thomas Hiete. Hallo Thomas.
Hi Caro. Vielen Dank und ich verspreche dir, ich bleibe bis zum Schluss.
Das ist sehr lieb von dir. Welches der beiden Themen hat dich denn gestern mehr bewegt?
Definitiv das, was bei Hertha BSC dann mit dem Kollegen Steffen Rohr dort passiert ist, in Anführungszeichen, weil ich das vor kurzem selbst fast erlebt habe, mit Niko Kovac in Wolfsburg. In seiner allerletzten PK habe ich es mir erlaubt, noch eine Frage zu Max Kruse und deinen Äußerungen über den VfL und auch ihn stellen zu wollen, auch den Mitspieler Jannik Gerd. Und da stand Niko Kovac schon und konnte sich gerade noch einfangen und setzte sich wieder hin. Aber das kommt vor im Reporterleben und deswegen, da ist Steffen nicht alleine. Und Bayer Leverkusen war wenig überraschend, würde ich sagen.
Ja, wir sprechen gleich mit unserem Hertha-Reporter Steffen Rohr über diesen Vorgang bei Hertha. Aber auch Leverkusen soll natürlich nicht zu kurz kommen heute.
Erst einmal hören wir uns aber die News des Tages an. Einen spannenden Wechsel könnte es im Sommer innerhalb der Bundesliga geben. Nach Kicker-Informationen rechnet man bei der TSG Hoffenheim nicht mit dem Verbleib von Shootingstar Maximilian Bayer, der bei diversen Spitzenclubs ins Visier geraten ist. Bayer kann die TSG dank einer Ausstiegsklausel für rund 30 Millionen Euro verlassen. Vor allem der designierte deutsche Meister Bayer Leverkusen bemüht sich intensiv um den 21-Jährigen.
Ja, nachdem gestern bekannt wurde, dass Nick Woltemade Werder Bremen im Sommer verlässt, müssen die Bremer heute noch einen weiteren Abgang hinnehmen. Ehren Dingschi, der aktuell nach Heidenheim verliehen ist, wird nicht an die Weser zurückkehren, sondern zum SC Freiburg wechseln. Werder soll 5 Millionen Euro für Dingschi bekommen. Werder Bremen bestätigte den Abgang heute Mittag, während Freiburg den Wechsel parallel verkündete.
Frauen-Nationaltrainer Horst Rubisch hat entschieden, Julia Gwin wird die deutsche Nationalmannschaft in den bevorstehenden Spielen gegen Österreich und Island als Kapitänin anführen. Die Spielerin des FC Bayern München vertritt damit die verletzte Alexandra Popp. Stellvertreterin ist die Wolfsburgerin und künftige Bayern-Spielerin Lena Oberdorf.
Hallo Fußballfans, ich bin Tobi Schäfer und würde euch gerne einladen. Und zwar zu kleinen Portionen Bundesliga. Wir von der ARD Sportschau haben nämlich einen Podcast für euch, der euch mit allem Wichtigen zur Liga versorgt. Das Bundesliga Update. Jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt's eine frische Folge mit Interviews, Analysen, Highlights und Meinungen. Und das alles immer kurz und kompakt in 10 Minuten. Das Bundesliga Update. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Hertha BSC habe kein Konzept. Das zumindest ist die Interpretation von Hertha-Trainer Pal Dardai zu einem kritischen Artikel unseres Kicker-Reporters Steffen Rohr vom 14. März. Pal Dardai ist wegen dieses Artikels erzürnt. Zuerst weigert er sich auf der Pressekonferenz, Fragen unseres Reporters zu beantworten. Anschließend verlässt er die PK sogar vorzeitig und lässt alle etwas verwundert zurück. Ja, das Gute an der Sache ist vielleicht aber, Pal Dardai liest anscheinend den Kicker. Danke dafür, Pal. Vielleicht hörst du uns ja auch. Aber bitte nicht direkt abschalten jetzt. Hör gerne weiter, auch wenn dein, ja, ich nenne ihn jetzt mal neuer Erzfeind, Steffen Rohr uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo, lieber Steffen.
Hallo, ihr beiden.
Steffen, bevor wir auf diese PK-Situation gleich eingehen, vielleicht zuallererst zur Einordnung und zum besseren Verständnis. Was genau hast du denn eigentlich über Hertha geschrieben damals, was Pal Dardai offensichtlich ja nicht gefallen hat?
Ja, ist eine Geschichte, wie du sagst, die ist 3 Wochen her, waren im Wesentlichen 2 Themenstränge. Das eine behandelte die aktuelle Saison so ein bisschen einordnend, die Art von Fußball, die Hertha spielt, der Ertrag in der Tabelle, taktische Variabilität war ein Punkt, die fehlende Konstanz auch teilweise innerhalb von Spielen. Also Hertha ist eine Mannschaft, die in einer imaginären Tabelle der ersten Halbzeit ja deutlich besser dasteht als tatsächlich. Also hinten raus viele Punkte, viele Spiele verloren hat. Die Fragen habe ich alle aufgeworfen. Es ging auch darum, ob der ein oder andere Spieler, der konkret dann auch genannt wurde von mir, auf der richtigen Position spielt. Ob diese doch über weite Strecken reaktive Spielweise von Hertha dem Kader tatsächlich gerecht wird. Und der zweite Themenblock, der bei Dardai auch für wenig Begeisterung gesorgt hat, war die für den Sommer offene Trainerfrage. Inklusive der Tatsache oder der Info, die ich bekommen hatte, dass Hertha Ende Januar intern tatsächlich daran gedacht hat, nach dem schlechten Rückrundenstart, nach dem Pokal, Viertelfinal-K.O. gegen Kaiserslautern auf der Trainerposition sofort was zu verändern. Man hat es verworfen. Dardai wusste davon nichts nach meinen Informationen und diese Geschichte, gerade auch der Bestandteil dieser Geschichte, hat ihn dann doch sehr getroffen.
Und das hallt ja offenbar nach, 3 Wochen danach. Du warst zwischenzeitlich gar nicht da, du warst im Urlaub. Jetzt bist du gestern bei dieser PK gewesen. Wurde es zum bundesweiten Gesprächsthema? Was ist da im Anschluss auf dich eingeprasselt, als du das Telefon wieder angestellt hast? Und gab es da schon eine Art Vorwarnung vor der PK, dass es ungemütlich werden könnte für dich?
Also das Telefon stand tatsächlich seitdem nicht mehr still. Gestern den ganzen Tag bis in die Nacht, heute geht es so ähnlich weiter. Haben sich viele, viele gemeldet. Kollegen natürlich, Bekannte, aber auch teilweise Leute aus dem Verein selber, aus den Reihen von Hertha, wo der Auftritt von Pal Dardai tatsächlich auch eher kollektives Kopfschütteln ausgelöst hat. Dazu kommen wir gleich vielleicht noch. Vorwarnung insofern brauchte ich nicht, weil ich war die Tage nach dem Erscheinen des Artikels noch im Dienst und hatte natürlich Dardais unmittelbare Reaktion dann darauf auch mitbekommen und habe in der Pressekonferenz gestern natürlich in dem Moment, als er den Raum betrat, an der Seite von Fabian Reese und von der Mediendirektorin Vera Krings, sah ich an seiner Mimik, als er mich sah, auch sehr weit vorne sitzen sah, dass die Geschichte definitiv für ihn noch nicht ausgestanden ist und dass es total in ihm brodelt. Und als ich dann mit der ersten Frage einsteigen wollte oder eingestiegen bin und er wirklich auch den Blick konsequent irgendwo anders hin im Raum richtete, war mir klar, das wird möglicherweise keine ganz normale Pressekonferenz.
Jetzt herrscht in Deutschland nun mal die Presse- und die Meinungsfreiheit. Hast du dir im Nachgang trotzdem überlegt, ob es vielleicht falsch war, zu provokant war, ihm dann noch eine weitere Frage zu stellen? Oder hast du einfach so, wie du es dann auch in der Pressekonferenz gesagt hast, einfach nur deinen Job gemacht?
Ja, stehe ich dazu. Ich habe meinen Job gemacht oder habe versucht, ihn zu machen. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, nachdem die erste Frage von ihm abgebügelt wurde und er in der Folge dann 2 Fragen von Kollegen beantwortet hat, auch sehr ausführlich beantwortet hat, war es mir an der Stelle einfach auch, also neben der Tatsache, dass ich meinen Job machen wollte, auch wichtig, dass ich nicht, ich sag's mal, einknicke an der Stelle, sondern eben nochmal den Versuch unternehme. Mhm. Und auch die zweite Frage, die ich ja dann gar nicht mehr stellen durfte, weil er den Raum verließ, wäre tatsächlich, also die erste Frage zielt ja auf den kommenden Gegner ab. Er hat da spielt am Freitagabend in Paderborn, also wirklich eine komplett unverfängliche, fachliche Frage. Auch die zweite Frage hätte sich um eine Position in seiner Mannschaft gedreht. Den rechten Flügel, Martin Winkler ist gesperrt. Das heißt, Pal Dardai muss da umstellen. Die wäre darum gegangen, dazu kam es dann nicht. Insofern glaube ich schon oder bin der Überzeugung, dass ich an der Stelle mir nicht allzu viel vorzuwerfen habe.
Du hast eben schon die Reaktion angesprochen, also von anderen Medienvertretern, aber auch von Vera Krings. Lass uns doch mal mit den Pressevertretern anfangen. Wie haben die denn reagiert und haben die im Anschluss irgendwie mit dir gesprochen, beziehungsweise was haben die gesagt? Wie war so deren Stimmung?
Na, direkt im Anschluss bin ich ja tatsächlich mit der Medienchefin, mit Vera Krings, in den Vorraum des Medienraums gegangen, weil es mir auch wichtig war, das Gespräch unmittelbar zu suchen. Pal Dardai war da ja schon entschwunden, was natürlich auch daran lag, dass ich die Pressekonferenz bis zum Ende besucht habe, die ja dann durch Fabian Reese mehr oder weniger gerettet wurde, wie so viele Spiele in der Saison auch von Reese gerettet wurden. Ich habe das Gespräch dann mit Vera natürlich gesucht. Die Thematik ist im Verein natürlich seit dem Erscheinen des Artikels auch bekannt. Auch die Meinung des Trainers dazu. Der Verein hat es natürlich irgendwo nicht geschafft, das Thema von der Straße zu räumen. Es gab nach meinen Infos auch die Empfehlung oder den Rat an Pal Dardai, das Gespräch mit mir zu suchen, unter 4 Augen, möglicherweise unter 6 Augen, also mit einem Vermittler oder einer Vermittlerin. Wäre auch nicht das erste Gespräch dieser Art tatsächlich gewesen. Ich war und bin natürlich dazu bereit. Dardai hat das, soweit ich weiß, abgelehnt, was ich persönlich schade finde, weil ich glaube, die Geschichte gestern hätte er vermeiden können. Es war für ihn sicherlich selber ein Image-Gau und für den Verein natürlich auch eine positive Geschichte.
Ja. Steffen, jetzt bist du seit 24 Jahren Hertha-Reporter für uns beim Kicker, kennst Pal Dardai dein halbes Leben lang. Wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich euer Verhältnis im Laufe der Jahre entwickelt und warum ist er jetzt, nachdem man sich so lange kennt, so dünnhäutig? Warum sucht er da nicht zum Beispiel den direkten Austausch mit dir?
Ja, Pal ist natürlich von Haus aus ein sehr temperamentvoller, auch zum Teil impulsgetriebener Typ. Das weiß man, wenn man mit ihm zu tun hat. Das ist, finde ich, auch eine Stärke, dass man bei ihm eigentlich immer weiß, woran man ist. Dass er tatsächlich auch in der Regel sagt, was er denkt, dass er da nicht irgendwelche taktischen Spielchen macht, sondern sich dann auch durchaus duelliert mit Journalisten. Ich hatte tatsächlich über viele Jahre, auch zu seinen Spielerzeiten, wirklich gutes Verhältnis mit ihm, das kann man, glaube ich, sagen. Ich hatte auch in seiner ersten Amtszeit als Trainer ein gutes Verhältnis. Später hat es öfter mal gekracht, aber wir haben uns in der Regel eigentlich immer wieder verständigt und hatten jetzt auch in der Saison, glaube ich, doch eine gute Ebene auch der Zusammenarbeit. Ich finde, man muss, um es ein bisschen einzuordnen, warum er so dünnhäutig reagiert an der Stelle, muss man vielleicht so das übergeordnete Narrativ einmal kurz erwähnen. Pal Dardai ist aktuell in seiner dritten Amtszeit bei Hertha BSC und er war immer sozusagen wurde er gerufen, wenn es diesem Verein maximal schlecht ging. Und er war nie der Trainer, unter dem Geld ausgegeben wurde. Das waren dann im Zweifel seine Vorgänger oder seine Nachfolger. Und das Ende seiner ersten Amtszeit, was ihn damals extrem getroffen hat und wo er auch medial dann zum Teil Schuldige gesucht hat, viel zusammen mit dem Einstieg von Lars Windhorst, sprich mit der Hochinvestphase. Das heißt, sein unmittelbarer Nachfolger Ante Čović, damals U23-Trainer. Und die beiden haben auch ein eher spannungsgeladenes Verhältnis miteinander, intern. Čović durfte dann Geld ausgeben. Dodi Lukobakio war der erste Transfer dieser Hochinvestphase. Und dabei musste immer mehr oder weniger mit leeren Kassen und leeren Taschen hantieren und hat nach seiner Lesart in der Regel mehr rausgeholt, als in den jeweiligen Kadern drinsteckte. Das fand ich, galt in Bundesliga-Zeiten tatsächlich. Man hat unter ihm ja zweimal Europa auch erreicht, Plätze 7 und 6 in der Bundesliga, mit Kadern, mit denen es nicht zwingend geboten gewesen wäre. Es hilft aber natürlich für die Bewertung der Gegenwart nicht weiter, weil am Ende müssen die Entscheider bei Hertha, und das ist natürlich die Frage, die sie sich stellen, fragen, holt Pal Dardai aus dem Kader, aus dem aktuellen Kader das Maximum raus? Ja oder nein? Und da sind sie eher der Meinung, es wäre mehr möglich gewesen in dieser Liga, die ja unterhalb von St. Pauli sehr ausgeglichen ist. Also man muss mit diesem Kader von Hertha nicht zwingend 14 Punkte hinter Holstein Kiel stehen, wenn man die individuellen Qualitäten sich anschaut. Und die zweite Frage natürlich mit Blick auf den Sommer, ist Pal Dardai der Richtige für die Mission Aufstieg? Weil im nächsten Jahr, die aktuelle Saison ist ein Übergangsjahr, das ist von allen so ganz klar auch gesagt worden seit Sommer. Also auch diese Mär, an der Pal Dardai gerne strickt, dass die Medien da einen Aufstiegsdruck aufbauen, ist im Grunde völliger Quatsch, weil es gibt tatsächlich medial an der Stelle überhaupt keinen Druck. Es war immer klar, es geht um eine Stabilisierung in der Saison. Der Angriff soll im neuen Jahr erfolgen. Da ist die Frage, ist Pal Dardai der Richtige? Und es mehren sich halt die Anzeichen, dass auch im Verein die Antwort eher negativ ausfallen wird.
Die Bild titelt heute Dardai vor dem Aus. Das ist im Grunde das, was du in diesem Artikel vom 14. März geschrieben hast. Du gehst davon aus, dass das so kommt?
Tatsächlich, die Tendenz gibt es seit einigen Wochen und Auftritte wie gestern, muss man sagen, stärken jetzt auch nicht die Position von Pal Dardai. Und da reden wir jetzt noch nicht mal über das Sportliche, da reden wir über eine Außendarstellung, die für den Verein natürlich nicht positiv ist an der Stelle, dass ein Trainer mit der extrem kurzen Zündschnur unterwegs ist und bei dem ersten Artikel, der so ein bisschen kritisch auch sein Wirken hinterfragt, dann tatsächlich ja sehr, sehr borniert und sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Ich gehe davon aus tatsächlich, was ich höre, sind sie in Gesprächen mit potenziellen Kandidaten. Was ich auch höre, dass nicht jeder bei Hertha möglicherweise denselben Kandidaten im Auge hat oder favorisiert. Das wären sicherlich spannende Wochen. Man muss auch sagen, im Hintergrund mischt der aktuelle Investor immer noch mit, 777. Die waren nie in Person von Johannes Spors, dem Sportdirektor von 777, die waren nie glühender Fan von Pal Dardai. Gab im November auch die Bestrebung des Investors, auf der Position was zu verändern. Da hat der Verein sich dagegen gewehrt. Ich rechne fest damit, dass Hertha mit einer neuen Aufstellung auf dem Trainerstuhl in die kommende Saison geht. Ja.
Steffen, dann rufen wir dir zu, bleib standhaft und dran an der Hertha. Wir lesen und hören das gerne. Besten Dank.
Danke auch.
Danke dir.
Jetzt hat Pal Dardai gestern zwar alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen, zumindest bis 20.45 Uhr. Dann wollte Fußball-Deutschland wissen, ob Bayer Leverkusen im Halbfinale des Pokals stolpert oder aber nicht. Und was soll man sagen? Diese Leverkusener, Caro, sind unaufhaltsam.
Ja, es ist unfassbar, ne? Das Double ist denen, muss man echt sagen, ja eigentlich schon fast nicht mehr zu nehmen. Die zeigen keine Müdigkeit, da bricht niemand ein, die schreiben sich nie ab. Siehe allein letztes Wochenende gegen Hoffenheim. Das ist echt Wahnsinn.
Ich habe mich echt auf ein spannendes Spiel gefreut. Dann führen die 2-0. Und dann bin ich auf Yellowstone gegangen, um meine Serie weiterzugucken, weil ich wusste, da brennt nichts mehr an. Also das war für mich gelaufen, der Pokalabend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, spannend war es gestern Abend zumindest nicht, ne? Also die Partie war dann doch relativ schnell entschieden, muss man ja sagen. Wie unser Leverkusen-Reporter Leon Elspass das Halbfinale gestern erlebt hat, beziehungsweise wie die aktuelle Euphorie bei Bayer ist, das hat er uns in einer kurzen Sprachnachricht geschickt.
Das Selbstvertrauen ist angesichts dieser 40 ungeschlagenen Pflichtspiele in Folge aktuell natürlich riesengroß in Leverkusen. Und auch der Optimismus, am Ende dieser Spielzeit tatsächlich Titel feiern zu können, der wächst aktuell spürbar. Übermut ist dieser Mannschaft überhaupt nicht zuzusprechen. Die ist bislang sehr seriös, kontrolliert, dominant bei der Sache. Das hat man auch gestern gegen die Fortuna wieder gesehen. Und sie hat in den vergangenen Wochen vielfach die Fähigkeit bewiesen, schwierige Phasen innerhalb eines Spiels überstehen zu können und unbeirrt bei ihrem Plan zu bleiben. Das wiederum nährt die Bayer Hoffnung, dass es nicht nur national, sondern auch international für den ganz großen Coup reichen kann und dass es nicht bei dieser einen Fabelsaison bleiben muss. Bayer will auch in der nächsten Spielzeit wieder angreifen. Xabi Alonso bleibt bekanntlich Trainer der Werkself. Ein, zwei Abgänge kann es durchaus geben. Das Kadergerüst wird aber bestehen bleiben. Und so kann man sich als Bayer-Fan aktuell ja nur glücklich schätzen. Es ist ein neues Hochgefühl, das in diesem Sommer noch nicht zu Ende sein muss.
Hochgefühl also in Leverkusen, Hochgefühl auch bei uns, denn wir kommen morgen schon wieder mit einer Folge Kicker Daily. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao.
Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.